Ja, alles außer Langeweile habe ich die Predigt überschrieben. Und jetzt stell dir mal vor, du betest und Gott antwortet. Obwohl du vielleicht gar nicht damit gerechnet hast. Oder er antwortet anders, als du es erwartet hast. Oder stell dir vor, Gott beantwortet dir eine Frage, die du gar nicht gestellt hast. Stell dir vor, du willst einfach nur in Ruhe beten, und Gott mischt sich ein und dein Gebetsleben auf. Er kommt einfach mit seinen Themen. Er lenkt deinen Blick in eine Richtung, in die du vielleicht gar nicht schauen wolltest und lässt dich Dinge sehen, bei denen du erstmal sagst, wow, weil sie dich erschrecken. Dann wäre dein Gebetsleben wohl alles außer langweilig. Aber ist das überhaupt so erstrebenswert? Wollen wir diese Unruhe und diese Aufregung in unserem Gebetsleben, in unserem Glaubensleben, im Leben unserer Gemeinde überhaupt haben? Oder ist es nicht doch sicherer, wenn wir die Kontrolle behalten? Und bevor du jetzt zu schnell antwortest, warte vielleicht noch mal ein bisschen ab. Denn wir schauen uns heute nämlich eine oder besser gesagt zwei Gebetszeiten an, die so ganz und gar nicht langweilig waren. Und das waren Gebetszeiten, in denen Gott sich auf eine Art und Weise gezeigt hat, die Beter schon ziemlich erschreckt haben. Also ich weiß gar nicht, wie ich das an ihrer Stelle empfunden hätte, aber ich habe schon gemerkt, naja, so als Mensch habe ich es doch ganz gerne mal so, wenigstens so einen Hauch, ne, die Kontrolle zu behalten. Also so die Dinge so ein bisschen im Griff zu haben. Ja, also alles so ganz aus der Hand zu geben, so vollständig, ich finde, das kostet schon so eine gewisse Überwindung. Selbst wenn ich die Dinge in die Hände Jesus gebe, wo ich ja weiß, dass sie gut aufgehoben sind. Aber trotzdem weiß ich ja nicht so ganz, was dann passieren wird. Und ich dachte so, ja, manchmal bin ich schon ziemlich hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, also Jesus wirklich so ganz und gar und mit allen Konsequenzen und ohne Wenn und Aber zu folgen und diesem Wunsch, doch so ein bisschen Kontrolle noch zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja nicht so, aber mir. Und ich dachte, vielleicht ist es bei den beiden Männern, die wir uns heute anschauen werden, so ein bisschen ähnlich gewesen, dass sie auch manchmal so ein bisschen hin und her gerissen waren. Weiß ich nicht. Aber die Gebetserfahrung, die sie gemacht haben, die wir uns heute anschauen, die hat sie ganz bestimmt verändert. Die hat ihr Glaubensleben bereichert und hat sie zu noch mutigeren Betern gemacht. Diese beiden haben nämlich nicht nur erlebt, wie schwierig es ist, Gott wirklich so ganz die Kontrolle zu überlassen, welche Überwindung das kostet, sondern sie haben auch erlebt, wie befreiend und wie erfüllend das ist, wenn wir es tun. Und sie haben erlebt, wie Gott das gebraucht hat, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Sein Segen über sie auszuschütten und durch sie auf andere überströmen zu lassen. Und so weit sogar, dass wir das heute noch merken und noch sich das auch auf uns auswirkt. Und ich freue mich total, dass diese eindrückliche und bewegende Gebetserfahrung dieser Männer in der Bibel aufgeschrieben ist. Und ich wünsche uns von Herzen, dass auch wir uns davon ermutigen und inspirieren lassen. Erlebt wird diese ganz und gar nicht langweilige Gebetszeit von zwei unterschiedlichen Männern, unterschiedlicher Herkunft, an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Lebenssituationen. Der eine, ein Jude, hatte Jesus Christus schon kennengelernt, war 3 Jahre als sein Jünger mit ihm unterwegs und lebt jetzt als Apostel und trägt die Botschaft von Jesus Christus eben weiter. Der andere, ein in Palästina stationierter römischer Hauptmann, kennt Jesus noch nicht, hängt aber dem jüdischen Glauben an. Also er ist nicht beschnitten, also noch nicht zum Judentum übergetreten, aber er hat den Gott Israels schon kennengelernt und er betet diesen Gott an. Cornelius, so sein Name, wird in der Apostelgeschichte 10 als frommer Mann bezeichnet. Und beide, also sowohl Petrus als auch eben Cornelius, verehren den Gott Israels und pflegen ein kontinuierliches und sehr lebendiges Gebetsleben. Alles andere ist unterschiedlich. Und jetzt, und das ist das total Spannende, nimmt Gott diese beiden Geschichten dieser unterschiedlichen Männer, bindet sie zusammen in seine Geschichte mit uns Menschen, bezieht sie darin ein und das an einer ganz entscheidenden Schnittstelle in seiner Geschichte mit uns. Weil bis dahin war das Evangelium nur Juden und Proselyten, also Nichtjuden, die zum Judentum übergetreten waren und den Samaritanern verkündet worden. Und nun greift Gott ein und zeigt, dass das Evangelium allen Menschen aus allen Völkern gilt. Gott greift ein, er ergreift die Initiative. In dieser Doppelgeschichte, die dann eben zu einer Geschichte wird, können wir das besonders schön beobachten. Also sowohl bei Cornelius in Caesarea, als auch bei Petrus, der sich gerade so ungefähr 50 Kilometer entfernt in Joppe aufhält, ergreift Gott die Initiative. Bei Cornelius geschieht das während einer Gebetszeit am Nachmittag und da lese ich Apostelgeschichte 10, 3 bis 7 nach der Basisbibel. Eines Nachmittags, ungefähr um die 9. Stunde, hatte Cornelius eine Erscheinung. Ganz deutlich sah er einen Engel Gottes. Der trat bei ihm ein und sagte: Cornelius. Erschrocken blickte Cornelius den Engel an und fragte: Was willst du, Herr? Der Engel antwortete: Gott hat deine Gebete gehört und deine Gaben für die Armen gesehen. Sie sind zu ihm emporgestiegen wie Weihrauch. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe. Sie sollen einen gewissen Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, in dessen Haus am Meer liegt. Dann verließ ihn der Engel wieder, der mit ihm gesprochen hatte. Ja, Cornelius betet also und plötzlich sieht er sehr deutlich einen Engel des Herrn, einen himmlischen Boten Gottes. Ein Mann in einem prächtigen Gewand, so wird er es später Petrus erzählen. Und das ist eine Begegnung der besonderen Art. Eine Begegnung, die Cornelius zunächst mal erschreckt. Der Engel kommt zu Cornelius in dessen Haus. Und hier ergreift Gott die Initiative. Cornelius hatte jetzt nicht darum gebeten, er hat auch nicht damit gerechnet. Er reagiert sehr erschrocken. Cornelius ist jemand, der Gottes Nähe sucht. Er zieht sich regelmäßig zum Gebet zurück. Aber wann und wie Gott ihm begegnet, das hat Cornelius genauso wenig in der Hand wie wir heute auch. Aber ihm wie uns gilt diese Verheißung Jesu aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 7. Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird geöffnet. Denn jeder, der bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Wie das konkret aussieht, das dürfen wir getrost unserem Herrn überlassen. Er kann uns Menschen jederzeit, in jeder Situation, auf jede erdenkliche Weise begegnen und er tut das auch liebend gern. Auch bei Petrus in Joppe geschieht etwas Eindrückliches, und zwar auf dem Dach des Hauses, wohin Petrus sich zurückgezogen hat, um still vor Gott zu sein und zu beten. Und auch hier ist es Gott, der die Initiative ergreift. Also Petrus bekommt Hunger während seiner Gebetszeit. Die hat wahrscheinlich nicht nur 5 Minuten gedauert. Und während ihm ein Essen zubereitet hat, hat er eine Vision, also so ein Bild, das sich vor seinen Augen entfaltet. Und ich lese die Verse 11 bis 16 aus Apostelgeschichte 10. Er sah den Himmel offen. Daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leintuch, das an seinen vier Ecken zur Erde hinuntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Tierarten, Vierbeiner, Kriechtiere und Vögel. Eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus erwiderte: Auf gar keinen Fall, Herr, denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen. Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert. Gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Ja, das ist jetzt auch eine Vision der ganz besonderen Art. Ein Bild, das Gott Petrus gibt. Und auch hier ergreift Gott wieder die Initiative, weil er Petrus etwas deutlich machen will. Und das, dieses Bild, das Petrus hat, um das hat er nicht gebeten. Und das hätte er sich nie im Leben selbst ausgedacht, weil das ist ein Bild, das Petrus total durcheinander bringt und dessen Bedeutung er erst einige Zeit später versteht. Wie Cornelius bei dem Erscheinen des Engels, so ist auch Petrus von diesem Bild richtig erschreckt. Das ist etwas, womit er überhaupt nicht gerechnet hat. Beide, Cornelius wie auch Petrus, erschrecken über die Art und Weise, wie Gott ihnen begegnet und zu ihnen spricht. Und hier wird nicht nur daran, wie Gott handelt, sondern eben auch in der Reaktion der beiden Männer deutlich, dass Gott die Initiative ergreift. Er nimmt das Heft in die Hand und er nimmt diese beiden Männer in seine Sicht der Dinge mit hinein und macht sich ihnen auf seine ganz eigene Weise nahbar und erfahrbar, erweitert ihren Horizont. Und das kann passieren, wenn wir uns Gott in der Stille aussetzen, wenn wir beten. Und damit ist gemeint, dass wir auch nicht pausenlos Gott mit unseren Bitten bombardieren ständig nur reden, sondern dass wir uns auch auf Gott ausrichten, dass wir ihn anbeten, dass wir auf ihn hören und in der Stille auch auf ihn warten, um das auch mitzubekommen, was er uns sagt. Entschuldigung. Genau. Also er hätte den Bibeltext mitlesen können, ne? Theoretisch. Aber er könnte es ja zu Hause nochmal nachlesen. Besten ganze Kapitel, ne? Apostelgeschichte 10. Cornelius und Petrus, die haben jetzt ihre Gottesbegegnung, diese besonderen Gottesbegegnungen, während ihrer Gebetszeit. Also in der Zeit, in der sie sich zurückziehen, um still vor Gott zu sein. Natürlich kann Gott uns auch zu jeder anderen Zeit begegnen. Er kann uns auch mitten im Trubel unseres Alltags begegnen und zu uns reden und uns überraschen. Das Ding ist, da ist die Gefahr eben groß, dass wir ihn übersehen und überhören, ja, weil wir so in unserem Ding drin sind und nur von einem Punkt zum anderen hetzen und oft auch so mit anderen Stimmen angefüllt sind. Da, wo wir ihm aber Raum geben, wo wir aufmerksam auf Gott sind, wo wir ihm eine Tür unseres Herzens öffnen, da begegnet er uns liebend gern und da nehmen wir es oft auch wahr. Und oft begegnet uns Gott überraschend anders, anders als wir es erwarten, oft auch zu Zeiten, wo wir vielleicht gar nicht so unbedingt damit rechnen, auf eine Weise, die wir uns auch nicht so vorgestellt haben. Cornelius und Petrus werden ja beide im Gebet ziemlich überrascht. Cornelius überhaupt erstmal durch das Erscheinen dieses Engels, dass er da also plötzlich so einen Engel des Herrn sieht, der ja auch einfach so zu ihm in sein Haus reinkommt und da steht und ihn dann auch noch mit seinem Namen anspricht. Das hat Cornelius nicht erwartet und von der Reaktion her würde ich es auch mal annehmen, das hat er wahrscheinlich bisher auch noch nicht so erlebt. Also er sieht da jetzt plötzlich so einen Engel Gottes und er weiß auch, dass das jetzt so ein Bote Gottes ist. Und das erschreckt ihn natürlich erstmal. Und er braucht auch so ein bisschen Zeit, um sich da wieder so einzukriegen, um von seinem Schreck zu erholen. Aber dieser Engel, der hat wirklich eine ganz großartige Botschaft für Cornelius, weil er sagt, Gott hat deine Gebete gehört und deine Gaben für die Armen gesehen. Sie sind zu ihm emporgestiegen wie Weihrauch. Weihrauch, das war ein Teil des Räucheropfers und des Speiseopfers, das Gott dargebracht wurde. Und wenn man Weihrauch verbrannt hat, dann hat es einen ganz aromatischen Duft entfaltet. In Offenbarung 8, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt, da wird beschrieben, wie nach dem Öffnen des siebten Siegels einem Engel eine unvergleichlich große Menge an Weihrauch in die Hand gegeben wird und aus seiner Hand eben eine fantastische Duftwolke zusammen mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, zu Gott aufsteigt. Also die Gebete der Gläubigen zusammen mit diesem Aroma, mit diesem Duft des Weihrauchs steigt aus der Hand des Engels zusammen zu Gott auf und erfreut sein Herz. Und ich finde das so cool, dass der Engel jetzt hier sagt, Cornelius, deine Gebete und deine Almosen, die sind zu Gott aufgestiegen wie Weihrauch. Weil was sagt er denn damit? Er sagt doch damit, Cornelius, deine Haltung Gott gegenüber, deine Anbetung, das ist für Gott ein wunderbarer Wohlgeruch. Du bist eine Freude für Gott in deiner ganzen Herzenshaltung. Und jetzt trägt der Engel Cornelius auf, Männer nach Joppe zu schicken, um Petrus zu bitten, zu ihm zu kommen. Und Cornelius weiß noch überhaupt nicht, warum er das tun soll, weil das erklärt der Engel ihm gar nicht. Und es ist auch ungewöhnlich und es ist auch zu dieser Zeit nicht ganz unkompliziert, weil Cornelius hat ja Kontakt zu Juden, er ist ja mittlerweile auch mit dem Judentum vertraut und er weiß ganz genau, dass er als nichtjüdischer Mensch, dass er Produkte hat in seinem Haus und Praktiken lebt, die für einen Juden tabu sind. Und er weiß, dass damit auch sein Haus für einen Juden als unrein gilt. Also da ist so eine Grenze, von der er weiß, die er selbst auch achtet. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt von Gott her, wo Gott dem Cornelius Jesus als Retter bekannt machen und ihn als Nichtjuden in die persönliche Beziehung mit ihm hineinführen will. Also das ist schon zu dem Zeitpunkt noch sehr außergewöhnlich. Für Petrus ist das Ganze auch sehr überraschend. Er erschreckt sich auch jetzt weniger darüber, dass er eine Vision hat, als über die Art dieses Bildes. Also er sieht in einem Bild so ein Behältnis runterkommen, wie so ein Leinentuch und da sind reine und unreine Tiere drin. Verbunden jetzt mit der Aufforderung, schlachte und iss. Und das ist für Petrus als Judenchristen zu diesem Zeitpunkt eine Zumutung. In Römer 3, Vers 11 wird ausgeführt, welche Tiere das jüdische Volk essen darf und welche nicht, welche ihnen als rein und welche ihnen als unrein gelten sollen. Und diese Vorschriften kennt Petrus natürlich. Und die hat er natürlich jetzt vor Augen, als er da in diesem Tuch alle Arten von Tieren sieht. Reine wie unreine. Solche, deren Verzehr Gott ausdrücklich erlaubt hatte, wie solche, deren Verzehr er ausdrücklich verboten hatte. Also es wundert mich nicht, dass Petrus jetzt erstmal das abwehrt und das gleich dreimal hintereinander. Das mit dem dreimal hintereinander ist ja übrigens auch sehr interessant, ne? Also dreimal hatte Petrus Jesus verleugnet in der Nacht der Verhaftung. Dreimal hatte Petrus, als er Petrus nach seiner Auferstehung begegnet, dreimal hat er Petrus gefragt: Hast du mich lieb? Und ihm Vergebung und wieder erneut seine Berufung zugesprochen. Und dreimal wird Petrus jetzt erschreckt ab. Dass es hier gar nicht um eine Speisevorschrift geht, die Gott jetzt einfach aufhebt oder so, das dämmert Petrus erst einige Zeit später. Also erstmal ist er total verwirrt und er grübelt darüber nach, was es mit diesem Bild auf sich haben könnte und was ihm das jetzt sagen soll. Ja, dass es in dieser Vision gar nicht um Speisen geht, sondern dass sich das auf Menschen bezieht, das dämmert ihm erst später. Da stehen nämlich Cornelius Leute vor der Tür und in dem Moment, als Petrus das mitbekommt, da sagt ihm der Heilige Geist, dass das in Ordnung ist und dass, wenn die Männer ihn jetzt bitten werden, mitzukommen in Cornelius' Haus, dass er da ruhig mitgehen soll, weil Gott selbst diese Männer zu ihm gesandt hat. Und das steht jetzt nicht hier so konkret, an welcher Stelle Petrus das jetzt rafft, wie das mit diesem Bild gemeint ist, aber ich schätze mal, dass in diesem Moment, als er diese Männer da stehen sieht und Gott zu ihm spricht, dass er ohne Vorbehalte mitgehen soll, weil er selbst sie gesandt hat, ich kann mir gut vorstellen, dass das der Moment ist, in dem sich für Petrus auch dieses Bild klärt. Weil als er bei Cornelius ankommt, da hat er es auf jeden Fall klar. Denn da sagt er dann zu Cornelius und all denen, die mittlerweile in dem Haus versammelt sind: Ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen als unvorschriftsmäßig oder unrein bezeichnen darf. Kommt später in dem Kapitel in Vers 28. Also da hat er es kapiert, worauf sich dieses Bild bezieht. Cornelius und Petrus, zwei gottesfürchtige Männer, einer nicht aus dem jüdischen Volk, der andere schon. Und beide werden im Gebet von Gott überrascht. Und die Grenze zwischen ihnen, die bis dahin beide für unüberwindbar halten, die wird jetzt von Gott aufgehoben und er selbst stiftet eine wahre geistliche Gemeinschaft zwischen Menschen, die eigentlich nicht zusammenpassen. In Jesus Christus werden sie eins. In ihm ist jetzt die Trennung zwischen ihnen aufgehoben. Der Apostel Paulus drückt es in seinem Brief an die Kolosser in Kolosser 3, Vers 11 so aus: Dann ist es unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder ein Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Und mich berührt total dieses rege Gebetsleben dieser beiden Männer. Und mich berührt, wie Gott ihnen begegnet. Ja, so ganz anders, als sie es sich jemals vorgestellt haben, wahrscheinlich auch anders, als sie es sich von Gott erbeten haben. Und mich berührt diese Herzensweite dieser Männer. Ja, das war wirklich herausfordernd für beide, was sie da erlebt haben. Aber sie sind bereit, Gott zuzuhören und sie sind auch auf seine Worte hin bereit, eigene Grenzen mit Gott gemeinsam zu überwinden. Erst ist Petrus entsetzt, doch dann versteht er dieses Bild, durch das Gott ihn auf die Begegnung mit Cornelius vorbereitet. Und als der Heilige Geist ihm sagt, dass er bedenkenlos mitgehen kann, da ist er dazu bereit. Also erstmal nimmt er die Männer für die Nacht in das Haus auf. Am nächsten Tag macht er sich zusammen mit ihnen auf den Weg in das fußläufig, knappe zwei Tagesreisen entfernte Caesarea. Dort betritt er ein Haus, das er freiwillig niemals betreten hätte. Er verkündet allen, die dort versammelt sind, die befreiende Botschaft von Jesus Christus. Er wird Zeuge, wie der Heilige Geist auf die Zuhörer herabkommt und sie anfangen, in fremden Sprachen zu sprechen und Gott zu loben. Und Petrus setzt sich dann noch dafür ein, dass diese nichtjüdischen Menschen, die soeben ganz offensichtlich den Heiligen Geist empfangen haben, dass sie dann auch noch getauft werden. Und er bleibt noch einige Tage länger bei ihnen, weil sie sich das wünschen, und lehrt sie. Also das ist jetzt wirklich mal mehr als eine Grenze, die Petrus da an diesem Tag überwindet. Und für Cornelius habe ich gedacht, ja, ist es vielleicht ja nicht so eine große Zumutung, nach Petrus zu schicken. Aber trotzdem überwindet auch er an diesem Tag Grenzen. Und ich finde es schon auffallend, wie prompt und vertrauensvoll Cornelius auf Gott reagiert. Er weiß ja nicht, was passiert. Also er ist ein römischer Hauptmann, und als Hauptmann ist er es natürlich durchaus gewohnt, dass seinen Befehlen auch Folge geleistet wurde. Aber die Apostel, wie Jesus ja auch, die sind jetzt nicht unbedingt so dafür bekannt, dass sie allzu ängstlich und schnell vor menschlichen Machthabern sich ducken. Und trotzdem schickt er sofort vertrauenswürdige Leute los, auch Leute, mit denen er selbst im Glauben verbunden ist. Und obwohl es aus menschlicher Sicht zum damaligen Zeitpunkt mehr als unwahrscheinlich war, dass Petrus dieser Einladung Folge leistet, geht Cornelius fest davon aus, dass er kommt, weil Gott das gesagt hat. Und er ist sich sogar so sicher, dass Petrus kommen würde, und er ist so begierig darauf, dessen Botschaft zu hören, dass er gleich mal sämtliche Verwandte und Freunde in sein Haus einlädt. Also die sind schon alle da und er bereitet alles vor und sagt, kommt, da kommt jetzt einer, der uns etwas zu sagen hat. Ich meine, das hätte schon peinlich werden können. Hast das ganze Haus voller Leute, kündigst großartig den Ehrengast an und der kommt gar nicht, weil er nicht will. Aber er geht davon aus, dass Gott das jetzt tut. Und das berührt mich sehr. Und dann schaut euch den Segen an, den Gott dadurch wirkt. Cornelius ist der erste namentlich bekannte Heide, der zum Glauben an Jesus Christus findet. Sämtliche Verwandte und Freunde, die er eingeladen hat, finden an diesem Tag ebenfalls zu Jesus. Und durch sie wird ja dann auch die frohe Botschaft weitergetragen. Und wir dürften es hier wirklich mit dem Entstehen der ersten heidenchristlichen Hauskirche zu tun haben. Also das ist ein ganz grandioser Moment. Also ein ganz entscheidender Einschnitt in dieser Geschichte Gottes mit uns Menschen, weil Gott beginnt da etwas Neues. Er schreibt Geschichte mit diesen beiden Männern, die gebetet haben und die sich von ihm haben herausfordern lassen. Und das wird zum Segen für sie und für viele, viele andere Menschen, auch zu dieser Zeit und in den nachfolgenden Generationen bis heute ja immer noch. Und mir macht das Mut. Mir macht das Mut, wirklich kontinuierlich ein reges Gebetsleben zu pflegen, wirklich auch bewusst nach Zeiten zu suchen und die mir auch zu nehmen, in denen ich mich auch zurückziehe in der Stille vor Gott. Das, weil es macht mir auch so Mut, wirklich auf meinen Herrn zu hören, mich von ihm überraschen und herausfordern zu lassen, und zu tun, was er mir sagt, und mit ihm gemeinsam auch Grenzen zu überwinden, wenn er mich dazu herausfordert. Und ich hoffe, es geht euch ebenso. Bete und dein Leben wird ein Abenteuer. Bete und Gottes Segen wird fließen. Amen. Bet noch. Lieber Herr, danke, dass du bist, der du bist, und dass du uns zu dir ziehst. Und danke, dass wir mit dir zusammen sein dürfen und dass wir dich kennenlernen durften. Danke, Herr, dass wir dich immer tiefer kennenlernen dürfen, dass du uns immer tiefer in die Beziehung mit dir hineinführst. Danke, dass du dich selbst hingegeben hast, damit das möglich ist, dass wir dir überhaupt begegnen und in deine Nähe kommen dürfen. Und Herr, das ist so ein großes Vorrecht. Und ich bitte dich, dass wir das wirklich auch davon Gebrauch machen, dass du uns das Recht einräumst, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir auf dich hören dürfen, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir uns einbeziehen lassen dürfen in dein Handeln in dieser Welt. Und ich finde das so ermutigend, diese Geschichte hier zu lesen in der Bibel, eine Geschichte von vielen, vielen, vielen anderen Geschichten, die du schreibst, überall auf der Welt, zu allen Zeiten, mit deinen Leuten, dass du sie ja in deine Geschichte einbeziehst. Und das ist großartig und dafür danke ich dir so von Herzen. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst und dass wir uns wirklich auch lehren lassen, was es wirklich bedeutet, mit dir zu leben, mit dir im Gespräch zu sein. Und ich bitte dich, mach uns zu Betern nach deinem Herzen, erwartungsvoll, vertrauensvoll, bereit zu hören und zu tun, was du sagst. Dir sei die Ehre.